Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Heute geht es um die Frage, wer ist Jesus für dich? Bist du für Jesus oder bist du gegen Jesus? Damit begrüße ich euch alle, liebe Geschwister, liebe Freunde des Christusbundes, liebe Zuhörer, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du eingeschalten hast. Kurz zu mir, weil manche von euch mich sicherlich nicht kennen. Mein Name ist Samuel Koser. Ich bin Gemeinschaftspastor im Christusbund in Fellbach im Remstal. Ich freue mich, dass ich heute mit euch gemeinsam in den Bibeltext hineinschauen darf. Wir sind am ersten Sonntag im Juni und machen im Juni in unserer Predigtreihe durch das Matthäusevangelium weiter. Matthäus mit Jesus unterwegs. In Matthäus Kapitel 11 und Kapitel 12 geht es um verschiedene Konflikte, die Jesus hatte. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Ende April hatten wir als letzten Konflikt den Konflikt, wo es um den Sabbat, um den Ruhetag ging. Und die Frage, ja, was darf man am Ruhetag jetzt tun, was darf man nicht tun? Heute geht es um einen weiteren Konflikt, den Jesus mit den Gelehrten damals hatte. Allen war damals klar, dieser Jesus, der tut außergewöhnliche Dinge. Der tut Wunder, aber die Frage war, in wessen Vollmacht tut er eigentlich diese Wunder? Ist Jesus von Gott? Ist er vom Teufel? Und da stellt uns der heutige Text vor die Frage, welche Entscheidung triffst du da und gibt es überhaupt noch Hoffnung für dich, zu Jesus zu kommen? Ich lese uns dazu aus Matthäus 12, die Verse 22 bis 37. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er, Jesus, heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach Jesus zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird dann sein Reich bestehen? Und wenn ich durch den Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben sie eure Söhne aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ich spreche ein Gebet. Vater, ich danke dir für dein lebendiges, für dein kraftvolles Wort. Danke, dass du zu uns sprechen kannst und willst, auch auf diese digitale Weise. Und Herr Jesus, ich bitte dich, sprich du jetzt jedem Einzelnen, der diese Predigt hört, ins Herz. Lass ihn verstehen, was du ihm sagen willst. Amen. Ein Besessener kommt zu Jesus blind und stumm. Ich habe mich hier direkt gefragt, was genau ist denn ein Besessener? Gibt es sowas heute auch noch? Ist sowas überhaupt realistisch? Wir lesen in den Evangelien, in der Bibel, immer wieder, dass es Besessene gibt. Menschen, die von bösen Geistern erfüllt sind und ein Stück weit in Besitz ergriffen genommen worden sind. Was lernen wir da in der Bibel über diese Besessenheit? Wir sehen, dass konkrete Besessenheit immer als gewalttätiges Handeln des bösen Geistes in Zusammenhang mit körperlichen Leiden beschrieben wird. Also die Menschen haben ein Stück weit Kontrolle über sich verloren, die der böse Geist übernommen hat, und sind auch ganz oft krank. Wir sehen, dass besessenes Verhalten meistens soziale Isolation bedingt. Man sieht auch einen spannenden Punkt, und zwar, dass meistens oder eigentlich gar nie thematisiert wird, wie die Menschen zu Besessenen wurden. Das spielt in der Bibel keine wichtige Rolle. Und ganz wichtig ist auch, dass Krankheit explizit nicht mit Besessenheit gleichgesetzt wird. Auch wenn Besessene zwar meistens krank sind, wird ganz klar in der Bibel, Krankheiten treten häufig auch ohne bösen Geist auf. Also von der Krankheit darf man nicht vorschnell einen Rückschluss auf Besessenheit ziehen. Eine interessante Bemerkung ist, dass es zu der Zeit Jesu besonders viele Besessene gab. Zumindest wenn wir uns auf die Geschichten in der Bibel beschränken. Wir sehen zwar vereinzelt auch in den Briefen im Alten Testament Fälle, wo Menschen von bösen Geistern beherrscht werden, aber doch sehr gehäuft zur Zeit Jesu. Möglicherweise waren die bösen Geister, auch der Teufel, zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war, besonders aktiv, um sich ihm zur Wehr zu setzen. Rechnest du noch mit bösen Geistern heute? Ich finde spannend, wie sich der Umgang mit Besessenheit, mit bösen Geistern im Laufe der Zeit gewandelt hat. Während im Mittelalter es ein Riesenthema war und die Leute ständig Angst hatten vor bösen Geistern, die irgendwo sind, ist im Zuge der Aufklärung im 18. und 19. Jahrhundert das ein Stück weit relativiert worden, hat auch in der Theologie Einzug gehalten, dass manche Menschen gesagt haben, böse Geister, sowas kann es doch gar nicht geben. Aber das hat sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein bisschen gewandelt, dass immer mehr Menschen doch wieder gesagt haben, ja, wir haben so schlimme Sachen erlebt, es gibt doch böse Geister. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten meiner Freunde und Bekannten, auch diejenigen, die nicht Christen sind, die nicht an Gott glauben, glauben, dass es böse und gute Geister gibt. Auch wenn sie es nicht ganz genau einordnen können. Ich bin dankbar, dass ich noch keine direkten Erfahrungen mit bösen Geistern machen musste. Aber es zeigt sich auf jeden Fall in der Bibel, dass der Teufel immer wieder verschiedene Methoden hat. Manchmal schickt er besonders wenig böse Geister, damit die Menschen denken, ach, Übernatürliches, sowas gibt's doch gar nicht. Manchmal wirkt er besonders stark, wie zur Zeit Jesu, um die Menschen von Gott abzubringen. Interessant in unserer Geschichte in der Bibel ist, die Juden damals, die haben gemerkt, besessene, kranke Menschen, die müssen wir zu Jesus bringen. Wir lesen da gar nicht, wie oder warum dieser Besessene zu Jesus kam, aber vermutlich gab es irgendwelche anonymen Helfer, die ihn gepackt haben, die ihn mitgenommen haben, die gesagt haben, du musst zu Jesus. Nur Jesus hat die Macht zu helfen. Und ganz simpel heißt es dann in unserem Bibeltext, Jesus heilte ihn. Jesus vertrieb den bösen Geist und gleichzeitig wurde der Mensch gesund. Ganz simpel, Jesus treibt die böse Macht aus. Das hat er damals getan und das kann er genauso auch noch heute tun, bei dir, bei mir. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der nicht von Jesus befreit wurde, ein Stück weit unter der Macht des Teufels ist, auch wenn er nicht besessen ist. Das Böse, das drängt uns dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Erst letzte Woche habe ich mit einem guten, nichtchristlichen Freund geredet, der genau das erlebt hat. Er hat mir erzählt, wie er damit kämpft, dass er seine Partnerin nicht betrügen will. Er hat sie schon betrogen und hat gesagt, er will sie eigentlich nicht betrügen, aber er merkt, er wird es nicht schaffen. Er wird sie wieder betrügen und es hat ihn zu schaffen gemacht. Er hat dieses böse Drängen in sich, dass er es nicht lassen kann. Was ist das? Ich habe ihm gesagt, ich glaube, es ist die Macht des Teufels, das Böse, die dich beherrscht, weil du Jesus nicht kennst. Und manchmal versucht das Böse auch, uns Christen wieder von Jesus wegzuziehen, uns zu drängen, was Falsches zu tun und zum Bösen zu verleiten. Jesus sagt auch zu dir heute, wenn du merkst, dass du in der Macht des Bösen stehst, wenn du merkst, dass der Teufel dich beeinflussen will, zum Bösen verleiten will, dann komm her zu mir. Ich bin stärker. Ich habe den Teufel schon längst besiegt. Ich habe die Macht des Bösen gebrochen. Das kann sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, diese Macht des Bösen. Ein anderer Freund, mit dem ich neulich gesprochen habe, wohnt in einem Wohnheim, kommt wegen Corona kaum mehr nach draußen und hat mir erzählt, wie er merkt, dass er aggressiv wird, wie er immer schneller gereizt wird und wie er sich kaum noch traut, sein Zimmer zu verlassen, weil er Angst hat, wenn er einem Mitbewohner begegnet, dass er ausrastet und ihn schlägt. Er hat Angst davor, wie das Böse ihn beeinflusst und beanspruchen will. Auch hier, glaube ich, ist die einzige Lösung Gottes Geist. Wenn er in unserem Herzen ist, befreit er uns von der Macht des Bösen und will uns immer wieder neu die Kraft geben und befähigen, das Böse zu besiegen und mit seiner Kraft das Gute zu tun. Deshalb ist Pfingsten, das wir letzte Woche gefeiert haben, auch so ein wichtiges christliches Fest, wo wir uns erinnern, dass Gott den Geist in unser Herz geschickt hat. Wie reagierten damals die Menschen darauf, dass Jesus diesen Besessenen, diesen Kranken heilt? Viele Menschen standen dabei, fast wie so eine Show. Man kann sich vorstellen, wenn heute irgendein Wunderheiler ins Stadion kommt und dort ganz viele Leute heilt, dann würden wahrscheinlich auch viele kommen und zuschauen. Und wir lesen, dass ein großer Teil in dieser Menge nach diesem Wunder fassungslos und entsetzt war. Auch damals waren Wunder nichts Normales oder Alltägliches, genauso wenig wie heute. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du von solch einem Wunder, von so einer Geschichte hörst. Vielleicht denken sich manche von euch, ja, sowas kann doch gar nicht sein. Sowas ist ja nicht wirklich passiert. Dann möchte ich euch einladen, prüft es gern. Forscht danach, macht euch Gedanken, begebt euch auf die Suche mit offenem Ergebnis. Ich glaube und bin überzeugt, ihr werdet dann entdecken, dass alles dafür spricht, dass Jesus wirklich Wunder getan hat. Viele Wissenschaftler und Forscher kommen zu einem anderen Ergebnis, aber ich glaube, das sind eigentlich nur solche, die schon die Vorannahme haben, dass es gar keine Wunder geben kann. Und klar, mit dieser Vorannahme wird man auch zum Ergebnis kommen, dass Jesus kein Wunder getan hat. Aber ich glaube, wenn man sich mit offenem Ergebnis auf die Suche macht, dann wird man entdecken, alles spricht dafür, Jesus hat hier wirklich Wunder getan. Denn schon in dieser Geschichte wird ganz deutlich, alle Menschen, die dabei standen, sind überzeugt, Jesus hat ein Wunder getan. Und als diese Geschichte aufgeschrieben wurde, haben ja viele dieser Menschen noch gelebt, die es bezeugen konnten. Viele dieser Gegner Jesu haben noch gelebt und konnten bezeugen, ja, dieser Jesus hat wirklich Wunder getan. Sie wollten nur nicht annehmen, dass er es von Gott, durch Gott getan hat. Die Frage, der wir jetzt nachgehen wollen, ist also nicht, hat Jesus Wunder getan? Wenn ihr bei der Frage noch steckt, dann hilft es vielleicht gar nicht so viel, jetzt noch weiter zu schauen und zu hören. Ich will euch zwar nicht rausschmeißen, aber vielleicht solltet ihr euch dann erstmal mit den Fakten beschäftigen, untersuchen und forschen. Hat Jesus wirklich Wunder getan? Die Frage, der wir jetzt im Text nachgehen wollen, ist, wie kann Jesus so ein Wunder tun? Wie kann Jesus Dämonen austreiben, Kranke heilen? Und hier gibt es zwei mögliche Antworten, die wir schon damals lesen. Die erste Antwort ist die von einigen aus dem Volk, die sich fragten, ist dieser etwa der Sohn Davids? Was meinten sie mit Sohn Davids? Die Juden warteten damals anknüpfend an einige Stellen aus dem Alten Testament, im 2. Samuel 7, Jesaja 9, Jesaja 11, auf einen König aus der Linie Davids, der gleichzeitig ein Heilsbringer sein sollte. Ein Sohn Davids war ein Titel für den Retter, der erwartet wurde. Und wegen des Wunders haben sich jetzt manche gefragt, ist dieser vielleicht der Retter, auf den wir warten? Ist dieser der Retter, der uns Vergebung schenkt, der uns erfülltes Leben schenkt, der uns ewiges Leben schenkt? Die zweite mögliche Reaktion auf das Wunder Jesu ist, er kann nicht von Gott sein. Das will ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben. Er muss vom Teufel sein. So sagten einige der Pharisäer und Gelehrten, dieser Jesus muss vom Teufel kommen, vom Obersten der Dämonen, vom Beelzebul. Der Titel Beelzebul, der hier verwendet wird, bei dem ist nicht ganz klar, was er bedeutet. Da gibt es verschiedene Herleitungen aus dem Hebräischen, die aber alle relativ unbegründet sind. Auf jeden Fall geht es hier um den Teufel, um den Obersten der Dämonen. Also die erste Frage, die ich euch heute stellen möchte, die der Text euch und uns heute stellt: Jesus hat Wunder getan. Was glaubt ihr? Was glaubst du? Wodurch? Was denkst du persönlich? Hat er das Wunder durch Gott getan, weil er Gottes Sohn ist, oder durch den Teufel? Eine andere Möglichkeit gab es damals nicht und gibt es auch heute nicht. So denke ich zumindest, wenn man sich nicht vor den Tatsachen verschließt. Jesus wusste genau, was die Leute sich dachten. Er sah ihre Gedanken und er sieht auch deine Gedanken heute. Ob du Zweifel bei so einem Wunder hast, ob du Fragen hast, ob du unsicher bist, von wem ist dieser Jesus nun? Und Jesus lässt sich auf eine ganz erstaunliche Weise auf diese Fragen ein. Das sehen wir im zweiten Teil des Textes. Es ist eine ziemlich heftige Anklage, dass die Pharisäer ihm sagen, du bist vom Teufel. Ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Wahrscheinlich nicht so friedlich und liebevoll, wie Jesus es er tut. Jesus antwortet auf eine ganz liebevolle, sachliche, rationale Weise. Man hat fast den Eindruck, er lässt sich genau auf die Wellenlänge der Gelehrten ein. Er steigt in die wissenschaftliche Debatte ein und lässt sich auf das Denken ein. Er verwendet Rhetorik, Argumente, gute Bilder, Beispiele. Und so zeigt er den Pharisäern auf, die einzige logische Antwort ist, ich bin von Gott gesandt. Alles andere anzunehmen, wäre Schwachsinn. Und Jesus fordert die Gelehrten, aber auch uns, auch euch heute auf, schaltet euren Verstand ein, denkt nach. Und da geht Jesus ganz argumentativ vor. Zuerst widerlegt er die Behauptung der Pharisäer, dass er vom Teufel sei. Und dann begründet er seine eigene Gegenthese, kann man sagen, dass er von Gott gesandt ist. Schauen wir uns zuerst die Argumente an, die Jesus den Pharisäern entgegnet. Jesus startet das erste Gegenargument mit einem Beispiel. Klar, Beispiele sind immer einleuchtender. Und Jesus ist eben bereit, sich hier auf die Rhetorik einzulassen, die die Menschen auch leichter überzeugt, weil er sie gewinnen will. Und so sagt Jesus, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt und jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Dieses Beispiel leuchtete den Juden damals zu 100% ein. Jedes Reich, das entzweit ist. Da erinnerten sich sicher viele noch an das Großreich von Alexander dem Großen, wo auch Israel ein Teil davon war. Vielleicht erinnert auch ihr euch noch dran aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Nachdem Alexander der Große unerwartet und jung starb, gab es keinen klaren Nachfolger. Das Großreich wurde zerteilt und fast 2 Jahrhunderte litt auch Israel unter dieser Zerteilung, weil sie immer zwischen den Teilreichen waren, hin und her geschoben wurden und um Israel gekämpft wurde. Auch ein Haus, das in sich selbst entzweit ist, kann nicht bestehen. Auch das war den Juden damals 100% klar. Sie erlebten schon seit Jahrzehnten Streitigkeiten im Herrschaftshaus von ihrem König, Aufteilung von Israel in verschiedene Gebiete. Und ich denke auch euch, leuchtet dieses Beispiel sofort ein. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, wo kennt ihr ein Reich, ein Haus, eine Gruppe, eine Familie, die mit sich selbst uneins ist und die dadurch sich selbst irgendwie auch zerstört? Vielleicht wegen Erbstreitigkeiten, wo sich das Haus deswegen zerspalten hat. Mir ist hier sofort auch ein Beispiel aus der Politik eingefallen. die AfD. Ich will ja natürlich keine politische Stellung beziehen, aber wenn man die AfD gerade anschaut, merkt man, wie es da Uneinigkeit gibt und wie das gefährdet, dass die Partei zerstört wird. Vielleicht haben es manche von euch in den Medien mitbekommen, dass der Vorsitzende von Brandenburg in der AfD rausgeschmissen wurde vom Vorstand, aber ein anderer Teil vom Vorstand meint, den müssen wir doch drin lassen. Und da erleben wir, wie eine Streitigkeit, eine Uneinigkeit in der Gruppe, in der Partei, in der Familie diese Gruppe zersplittern, zerstören kann. Von diesem einleuchtenden Beispiel leitet Jesus dann zu seinem Argument über, indem er sagt, wenn der Satan den Satan austreibt, so wäre der Satan ja mit sich selbst entzweit, dann würde er sein eigenes Reich ja zerstören. Jesus arbeitet hier mit einer rhetorischen Frage, wie könnte sein Reich denn noch bestehen? Also immer noch ganz auf der Ebene der Gelehrten. Und er macht klar, wenn ihr wirklich meint, ich wäre vom Teufel und würde durch den Teufel Wunder tun, dann wäre das eigentlich fast gut. Weil dann würde das bedeuten, dass der Teufel gegen sich selbst kämpft. Und das würde bedeuten, dass sein Reich zerstört wird. Man könnte hier vorsichtig die Rückfrage stellen, hätte der Teufel nicht die Macht? Könnte der Teufel nicht einen von seinen Dämonen austreiben und sich gegen ihn wenden? Das könnte er wahrscheinlich tun, aber es wäre dann ganz schnell klar, dass die anderen Dämonen, die anderen Untertanen des Teufels, ihm dann nicht mehr vertrauen würden, dass sie gegen ihn rebellieren würden, dass das Reich dadurch zerstört werden würde. Also schon hier ist ganz klar, ich hoffe, ihr seid auch überzeugt, es kann eigentlich nicht sein, dass Jesus ein Wunder durch den Teufel getan hat. Aber Jesus nennt noch ein zweites Argument. Er sagt, wenn ich durch den Teufel austreibe, durch was tun es denn dann eure Söhne? Also die anderen aus dem Volk Israel, die auch Wunder tun. Es gab damals manchmal einzelne Fälle solcher Wunderheilungen, wo Dämonen ausgetrieben wurden, Kranke geheilt wurden. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, Vers 13, aber auch in außerbiblischen Schriften, dass es immer wieder einzelne solche Fälle gab. Es war natürlich ungewöhnlich, aber in einzelnen Fällen handelte Gott durch Menschen. Und Jesus hält nun den Gelehrten vor und sagt, bei allen anderen, die solche Wunder tun, da sagt auch ihr, das tun die durch Gott, weil die tun ja was Gutes. Die heilen ja Kranke, die treiben ja Dämonen aus. Warum also bei mir nicht? Und Jesus geht dann sogar so weit, dass er sagt, diese anderen werden Zeugnis gegen euch ablegen. Sie werden Richter über euch sein, weil ihr mich so unfair beurteilt. Auch das macht ganz klar, es gibt keinen Grund, Jesus den bösen Mächten zuzuordnen. Jesus tut Gutes. Und alle anderen, die Gutes tun, ordnen wir doch auch den Guten zu. Es ergibt keinen Sinn, jemanden, der Böses austreibt, zu unterstellen, er würde es durch das Böse tun. Das macht Jesus hier schon mit seiner Argumentation klar. Und deshalb sollten auch wir das nicht denken. Nachdem Jesus jetzt die These der Pharisäer widerlegt hat, stellt er seine eigene These auf und begründet die. Er sagt, ich treibe die bösen Geister durch den Geist Gottes aus. Und damit zeigt sich, wenn er das glaubt, ich bin wirklich der gesandte Retter, Gottes Sohn. Mit dieser Aussage bestätigt er die vorsichtige Frage des Volkes, ob er denn nun der Sohn Davids ist. Jesus sagt, ihr erlebt schon hier, dass das Böse an Macht verliert. Das zeigt, dass Gottes Reich hier ist. Durch Gottes Geist, durch den Heiligen Geist kann schon jetzt in uns die Macht des Bösen besiegt werden. Und das hat sich hier auch damals bei Jesus gezeigt. Jesus treibt das Böse durch Gottes Geist aus, denn anders kann es nicht besiegt werden. Auch diese These begründet Jesus wieder mit dem Argument, wieder mit einem Bild, das er aus dem Alten Testament aus Jesaja 49 aufgreift. Jesus erzählt von einem Haus, in dem ein sehr starker Mann wohnt. Wenn nun jemand in dieses Haus einbrechen will und ihn ausrauben will, dann sagt Jesus, dann muss er ja stärker sein als der Starke, weil er ihn davor fesseln will, fesseln muss, besiegen muss. Natürlich könnte man hier entgegnen, ein schlauer Dieb, der würde es doch auch schaffen, ohne den starken Mann zu überwältigen. Der wird sich heimlich reinschleichen, was rausklauen. Aber es ist natürlich nur ein Bild, das Jesus hier verwendet. Und das Bild, das soll eben den einen Punkt deutlich machen, Wenn jemand den Starken besiegen und ausrauben will, dann muss er noch stärker sein. Und hier im Kontext ist das Bild ganz klar zu verstehen. Das Haus des Teufels bzw. des Dämons war dieser Kranke. Der Hausrat, den Jesus klauen will, war sozusagen die Seele, der Geist des Menschen, und der Starke, der in dem Haus ist, ist der Teufel. Und Jesus sagt nun, wenn ich diesen Teufel berauben kann, dann muss ich doch noch stärker sein als der Teufel. Und wer ist noch stärker als der Teufel? Das kann doch nur Gott sein, oder? Also muss ich doch von Gott sein, durch Gottes Geist wirken. Also ist der Einzige, der bis heute in meinem, in deinem Leben das Böse besiegen kann, Jesus, Gottes Sohn. Das finde ich sehr ermutigend. Ich denke, ihr kennt das. Manchmal beschleicht mich die Angst, das Böse könnte mich besiegen. Da kommen schlechte Gedanken auf. Ein Drang dazu, was Schlechtes, was Böses zu tun. Ich tue was Böses, ich sündige und ich frage mich, werde ich das jemals lassen können? Oder kann der Böse mich da immer weiter in diese Spirale ziehen, bis ich mein Leben ganz an die Wand fahre? Aber nein, Jesus ist stärker. Jesus kann den Bösen, den Teufel besiegen und hat es schon getan. Der Teufel ist zwar stark, so nennt ihn Jesus hier. Er ist wie ein brüllender Löwe, wie es im 1. Petrus heißt. Aber wir kennen einen, der noch stärker ist. Jesus. Ich musste bei diesem Vers an eine Liedstrophe aus dem Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude denken. Da heißt es, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser. Führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Genau das hat Jesus getan, als er auf der Welt war. Als er den Tod besiegte und auferstanden ist. Und genau das möchte Jesus auch in deinem Leben tun. Zum einen, wenn du zum Glauben kommst, dass er die Macht des Bösen in deinem Leben bricht. Aber auch danach immer wieder, wenn der Böse dich beeinflussen will, dass Jesus sagt, ich bin stärker, lass mich wirken. Jesus hat sich also ganz auf die Frage der Gelehrten eingelassen, hat ihn aufgezeigt, es ergibt gar keinen Sinn zu sagen, ich würde durch den Teufel wirken. Ich wirke durch Gottes Geist. Ihr könnt hier die Gegenwart von Gottes Reich erleben. Ich kann den Starken, den Teufel besiegen, weil ich noch stärker bin. Und Jesus sagt dann ganz simpel und direkt im dritten Teil des Textes, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wo gehörst du dazu? Glaubt ihr, dass ich von Gott bin oder dass ich vom Teufel bin? Jesus formuliert es zugespitzt und sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das möchte ich Sie, das möchte ich dich heute Morgen ganz persönlich fragen. Oder wann immer du diese Predigt hörst, bist du mit Jesus unterwegs? Oder bist du ein Gegner von Jesus? Hast du denjenigen schon kennengelernt, der den Starken, den Bösen besiegen kann? Auch den Bösen in dir? Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann stehst du noch unter der Macht des anderen. Und ich bin mir sicher, du wirst es immer wieder merken und spüren. Und dann lade ich dich ein, entscheide dich heute. Geh aus der Finsternis ins Licht. Begeb dich aus der Herrschaft des Bösen in die Herrschaft Gottes, zu Jesus. Jesus lädt dich ein, komm zu mir, zu dem Stärkeren. Und Jesus macht in diesem Vers auch ganz klar, wer zu mir gehört, der ist automatisch auch ein Mitsammler und kein Zerstreuer mehr. Sammeln meint hier, die Menschen zu Gott bringen, zerstreuen meint sie von Gott wegbringen. Und es ist da ganz klar und einleuchtend, wer Jesus kennengelernt hat als denjenigen, der das Böse besiegen kann, der ist automatisch einer, der diese geniale Botschaft anderen weitergibt. Wer aber andere Menschen von Gott wegbringt, der kann da nicht selbst zu Jesus gehören. Damit sagt Jesus auch indirekt damals zu den Pharisäern, zu den Gelehrten, fragt euch mal, bringt ihr die Leute zu Gott oder nicht eher von Gott weg? Bringt ihr sie zu Gott, weil er ihnen die gute Botschaft von Gottes Gnade erzählt? Oder bringt es von Gott weg, weil er sie nur mit Gesetzen und Regeln ohne gute Botschaft unterdrückt Und damit wirbt Jesus auch um uns und sagt, lass dich zu einem Mitsammler werden und nicht mehr zu einem Zerstreuer. Eigentlich wäre hier ein gutes Ende des Abschnitts, aber eine Frage hat sich an dieser Stelle da manchen damals, die zugehört haben, gestellt und vielleicht auch manchen von euch. Wenn Jesus uns nun zu sich einlädt, kann ich denn überhaupt noch zu Jesus kommen? Mit all dem Bösen, das ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Wenn er das Böse in mir besiegen will, was ist denn mit all dem, was ich bisher für Mist gemacht habe? Vielleicht denkst du das jetzt auch. Wenn Gott wüsste, was ich schon alles gemacht habe. Vielleicht den Partner betrogen, ein Lügengerüst aufgebaut, den Schulfreund gemobbt oder irgendwas ganz anderes. Wie will ich, wie kann ich da noch zu Gott kommen? Auch damals herrschte unter den Gelehrten eine Diskussion. Welche Sünde, welche Schuld kann denn eigentlich vergeben werden? Wann bin ich so schlecht, dass ich nicht mehr zu Gott kommen kann? Da wurden verschiedene Stellen aus dem Alten Testament diskutiert. Zum einen in 3. Mose 24, wo es mal heißt, wer Gott flucht, lästert, der soll seine Schuld tragen. Oder in 4. Mose 15, wo es heißt, dass eine Person, die mit voller Absicht und vollem Wissen sündigt, ihre Schuld tragen muss. Aufgrund der beiden Stellen wurde damals dann viel diskutiert und überlegt, was ist, wenn ich aus Versehen ein falsches Wort gegen Gott sage, den Gottesnamen irgendwie in einem Versprechen verwende oder was Ähnliches, habe ich da eine Sünde getan, die nicht vergeben werden kann? Kann ich dann zu Gott kommen? Und Jesus gibt dir die hoffnungsvolle Antwort. Er fügt dir als Erweiterung an, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wird dir alles vergeben. Jede Sünde, jede Lästerung wird dir vergeben werden. Er grenzt das Ganze dann durch eine Kleinigkeit ein, und zwar die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es wird heutzutage unter Christen gern und viel diskutiert, was genau mit der Sünde gegen den Heiligen Geist gemeint ist, aber viel wichtiger ist eigentlich in dem Zusammenhang der erste Teil dieses Verses, wo Jesus sagt, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben. Jesus macht den Hörern damals und heute klar, wenn du zu mir kommen willst, dann wird dir alles vergeben, egal was du getan hast. Ich will dir vergeben, ich habe deine Schuld am Kreuz getragen. Und Jesus stellt damit die provokante These auf, ihr müsst nicht mehr diskutieren, wer zu schlecht ist für Gott. Ihr müsst nicht mehr Angst davor haben, ein falsches Wort zu sagen und nicht mehr zu Gott kommen zu können. Gott kann euch alles vergeben. Und er schränkt es dann nur eben mit dieser einen Sache ein, diese Warnung, außer wenn er gegen den Heiligen Geist lästert. Wer sich mit dem Thema näher beschäftigen kann und will, der kann gerne eine ausführliche Begründung in der Predigthilfe lesen, die ich dazu auch geschrieben habe, unter studienbibel.de. So viel Zeit haben wir jetzt dafür nicht. Aber ich möchte kurz zusammenfassen. Ich glaube, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die bezeichnet, ähnlich wie im Alten Testament, das langfristige, bewusste Ablehnen Gottes, der sich im Menschen im Heiligen Geist offenbart und seine Rettung anbietet. Also wie schon im Alten Testament, so denke ich, legt Jesus die Stellen eben aus dem Alten Testament aus und sagt, wenn ihr euch langfristig gegen Gott stellt, euch dem Heiligen Geist verschließt, der euch Jesus als Retter offenbart, dann wird euch nicht vergeben werden. Nur wenn ihr die Vergebung in Jesus annimmt, dann kann Gott euch vergeben. Also Gott kann euch und will euch nicht vergeben, wenn ihr seine Vergebung nicht annimmt, weil er euch nicht zwingen will. Ein gutes Bild hierfür finde ich, sobald man erklärt, dass die einzige noch verbliebene Wasserflasche vergiftet ist, verdammt man sich zum Tod durch Verdursten. Das leuchtet ja ein. Wenn wir einen Marathon laufen, Durst haben, fast am Verdursten sind, dann steht eine Wasserflasche am Rand und wir sagen, die ist vergiftet, da will ich lieber nicht draus trinken, dann werden wir verdursten. Nur wenn wir die Wasserflasche Gottes annehmen, die er uns im Heiligen Geist hinhält, dann bekommen wir diesen Durst gestillt. Dann bekommen wir Vergebung, dann bekommen wir dieses erfüllte, ewige Leben. Also ganz egal, was du in deinem Leben schon getan hast, ob du der schlimmste Verbrecher warst, ob du schon viel im Heimlichen getan hast oder nicht, wenn du zu Gott kommst und seine Vergebung annimmst, kann er dir alles vergeben. Aber du musst seine Vergebung annehmen. Also nachdem Jesus gesagt hat, trefft eine Entscheidung, glaubst du, glaubt ihr, dass ich von Gott bin, macht er jetzt ganz klar, egal wie du bisher gelebt hast, ich kann dir vergeben, solange du dich nicht vom Heiligen Geist, der sich dir offenbart, der Gott dir offenbart, verschließt. Und zum Ende des Abschnitts warnt Jesus dann nochmal im letzten Teil des Abschnitts. Er sagt, denkt nicht vorschnell, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt und dass euch vergeben ist. Denn er sagt damals zu den Pharisäern, man merkt an euren Worten, dass ihr doch noch nicht zu Gott gehört, auch wenn ihr das vielleicht behauptet. Die Pharisäer hatten ja versucht, die Früchte von Jesus zu beurteilen und zu sagen, du bist vom Teufel. Was natürlich Quatsch und Schwachsinn war. Aber jetzt zeigt Jesus ihn auf der anderen Seite auf. So wie ihr redet und handelt, zeigt sich, dass ihr nicht zu Gott gehört. Prüft eure Früchte. Das heißt natürlich zweierlei für uns. Zum einen, prüft euch, habt ihr wirklich schon Gottes Vergebung und Liebe angenommen und lasst euch von ihm verändern? Was denken andere über euch, wenn sie eure Worte und Taten hören? Und zum anderen kennt ihr es wahrscheinlich, manchmal fragt man sich, wie kann so einer Christ sein? Kontinuierlich schlecht leben, keine Veränderung passieren, es passt doch nicht zusammen. Und ja, Jesus sagt, es gibt Menschen, die behaupten zwar zu Gott zu gehören, aber die tun das gar nicht. Natürlich ist wichtig, wir sollen weder andere noch uns selbst vorschnell verurteilen. Auch Christen machen Fehler, sündigen. Aber wir dürfen durchaus prüfen und fragen, entspricht das, was da gesagt wird, was bei mir selbst gesagt und gelebt wird, Gott? Merkt man, dass Gottes Geist am Wirken ist? Auch hier begründet Jesus nochmal mit einem Beispiel, mit einem Bild. Er sagt, wenn in dem Herzen eines Menschen ein guter Schatz ist, dann muss doch auch Gutes rauskommen. Wenn ein böser Schatz im Herzen ist, dann wird Böses rauskommen. Das ist ein logisches Prinzip. Ich denke, wir kennen es alle. Wenn das Kind nach Hause kommt und was auf dem Herzen hat, dann sprudelt es sofort heraus und erzählt. Wovon das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was kommt aus unserem Mund? Was ist in deinem Herzen? Jesus geht dann sogar so weit, dass er sagt, deine Worte werden dich rechtfertigen am Tag des Gerichts. Deine Worte werden dich verdammen. Weil eben die Worte zeigen, was in deinem Herzen ist. Der Geist Gottes oder die Macht des Bösen, die dich bestimmt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Jesus stellt uns in unserem Text heute die Frage, wer bin ich? Bin ich von Gott oder vom Teufel? Er erklärt dann auf liebevolle, verständliche Art den Gelehrten damals und uns heute, die einzige logische Antwort darauf ist, ich bin von Gott gesandt. Und dann ruft Jesus dich und mich zur Entscheidung auf. Wo gehörst du dazu? Wenn du dich fragst, kann ich wirklich zu Gott kommen, dann macht Jesus dir Hoffnung. Er sagt, durch meinen Tod kann dir alles vergeben werden, wenn du dich nicht vor dem Heiligen Geist verschließt. Und zum Abschluss warnt er aber auch nochmal, nicht vorerlegt zu denken, man gehöre schon zu Gott. An euren Worten merkt man, ob ich in eurem Herzen wohne. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Ich ermutige euch und lade euch ein, trefft heute eine Entscheidung für den Herrn Jesus. Und wenn ihr schon getan habt, dann dankt ihm für die unglaubliche große Vergebung, die wir in ihm haben dürfen. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, dass du uns alles vergeben kannst. Danke, dass ich dich kennen darf. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der diese Botschaft gerade gehört hat. Für diejenigen, die dich kennen und Geschwister im Glauben sind, bitte ich, mach du sie ihres Heils gewiss und freudig zu verkündigen deiner guten Botschaft an andere. Und für alle, die dich nicht kennen, bitte ich dich umso mehr, offenbare du dich durch deinen Heiligen Geist, dass sie dich kennenlernen können. Amen. Damit wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag, eine gesegnete Woche. Geht hin im Frieden des Herrn und seid ihm befohlen.